Also während der Covid-Pandemie hat tatsächlich die Firma BioNTech, die ja das, den Impfstoff, den ich zumindest bekommen habe, entwickelt und hat dazu die Studien bei DESI gemacht, unter anderem.
Krass, das wusste ich nicht.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die schon länger, spätestens seit April 2025, auf meiner Wunschliste stand, weil sie eine der spektakulärsten, eine der angesehensten wissenschaftlichen Einrichtungen leitet, die Hamburg hat und durch die Hamburg tatsächlich mal weltweit Spitze ist. Der Ruf dieser Einrichtung reicht auf jeden Fall weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und ja, wir werden heute auch über DESI sprechen. Eine der weltweit führenden Forschungsinstitutionen für Teilchenbeschleunigung und Grundlagenforschung. Aber es soll vor allem darum gehen, welche Parallelen es zwischen Spitzenforschung, wie bei DESI, und der Frage gibt, ob Hamburg sich um die Olympischen Spiele bewerben sollte. Mein Gast ist, wenn ich das richtig verstanden habe, unbedingt dafür. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass sie eine große Sportlerin, ein großer HSV-Fan und Mitglied der Lenkungsgruppe Olympia ist. Ich freue mich sehr, dass Beate Heinemann da ist, die, ich habe es gesagt, seit gut einem Jahr als erste Frau überhaupt DESI leitet. Liebe Frau Heinemann, schön, dass das geklappt hat. Und wir sprechen ganz am Anfang über Physik. Ihr Leben ist Physik. Und ich habe mich gefragt, ich glaube, ich habe es auch irgendwo gelesen. Ich bin ja auch in Hamburg zur Schule gegangen und eigentlich ist es für, ich nicht sagen für fast alle Hamburger Schüler, aber für viele Hamburger Schüler Pflicht, einmal bei DESI vorbeizuschauen. War es bei Ihnen auch so?
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern.
Tatsächlich war ich das erste Mal auch im Physikleistungskurs mit 18 Jahren bei DESI.
Okay.
Genau, im Rahmen einer Führung, wurde uns der Campus gezeigt. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, habe ich da sehr wenig verstanden. Aber ich erinnere es immerhin noch. Also irgendwie hat mich schon beeindruckt, ja.
Und Physik, da müssen wir jetzt mal mit zwei, was heißt Vorurteilen aufräumen. Der eine ist Physik und Frauen. In der Zeit, in der Sie Physik-Leistungskurs gemacht haben, waren Sie das einzige Mädchen, die einzige junge Frau, die da war?
Wir waren 2 von 11.
Okay. Und was ist das Problem, was offensichtlich, ja, es ist ja offensichtlich so, was Frauen mit Physik haben oder warum das nicht so passt?
Ja, also das ist jetzt nicht mein wissenschaftliches Thema, das wird auch erforscht. Letztlich liegt das hauptsächlich an der Sozialisierung. Ja, also von der Intelligenz her ist das natürlich gar keine Frage.
Absolut.
Und von der Möglichkeit, die man intellektuell hat, Mathematik und Physik und zu verstehen und logisch zu denken, gibt es keinerlei Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Aber es ist schon im Kindesalter häufig so, dass Mädchen eben eher Puppen geschenkt bekommen und Jungs dann eher Lego bauen und dass die Erwartungshaltung irgendwie ja früh sich ändert an Frauen und an Mädchen und Jungs und das letztlich dazu führt, dass Mädchen sich vielleicht das weniger zutrauen. Also
vielleicht auch, weil sie darauf wollte ich hinaus, weil sie keine Vorbilder haben, so wie sie jetzt. Also wenn sie die erste Frau sind an der Spitze von DESI, ne, das gibt's ja nicht seit gestern, dann hat man immer geguckt und gesagt, das sind ja immer nur Männer. Das ist Männersache offensichtlich. So ein bisschen wie Trainer in der Fußball-Bundesliga, wo es ja auch bis vor kurzem noch nie eine einzige Frau gab, wo man fragt, warum eigentlich nicht? Warum gibt es keine Frau? Und das hat auch bei Ihnen auch eine Rolle gespielt, habe ich gelesen, dass sie viele Vorbilder hatten, Frauen, die in der Physik was gemacht haben.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube auch sogenannte Rollenmodelle sind schon wichtig in allen Fächern. In der Physik ist das so, in der Kunst, in der Musik und so weiter. DirigentInnen gibt es auch sehr, sehr wenig.
Stimmt.
Übrigens zum Beispiel. Oder auch Spitzenköche. Ich habe mit Cornelia Poletto gesprochen und die meint, nur 4% der Sterneköche in Deutschland sind Frauen. Ja, genau.
Und da fragt man sich ja auch, da würde nämlich das andere Vorurteil so nach dem Motto, Frauen kochen ja nicht, das stimmt ja nicht.
Ja.
So, also bei Physik kann man es vielleicht noch verstehen, aber
ja.
Also bei bestimmten Dingen schwer zu verstehen, genau, und klar, und es muss diese Vorbilder geben.
Ja, die Vorbilder, ich glaube schon, dass das sehr wichtig war und tatsächlich hatte ich auch, gab es eben an der Hamburger Universität eine Physikprofessorin zur Zeit, als ich studiert habe, und die hieß zufälligerweise auch mit Vornamen Beate. Weiß nicht, ob das irgendeine Rolle gespielt hat, aber sie war zumindest die einzige und dann überhaupt eine Frau zu sehen. Ich habe das gar nicht damals so realisiert, aber in der Rückschau denke ich schon, dass das auch, dass das wichtig war.
Ihnen waren auch klar, Physik-Leistungskurs, Ihnen war klar, dass Sie nach der Schule was mit Physik weitermachen wollen? Nein.
Nee, ich habe zunächst gar nicht gewusst, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Und ich habe auch sehr gerne Sprachen gelernt und studiert und habe dann erstmal Au-pair gemacht in Spanien, so ein halbes Jahr. Aber dann fehlte mir das irgendwie und dann bin ich dann doch letztlich, habe ich dann probiert Physik. Also ich traute mir das ehrlich gesagt nicht so doll zu, weil ich auch nicht so hervorragende Noten in Physik hatte. Aber ich habe
es interessant, was hatten Sie Physik-Leistungskurs am Ende im Abitur?
Ich glaube 2-.
Ja, aber für Physik?
Ja, schon okay. Aber jetzt nicht brillant, ja. Und das hat ja auch den Ruf, schwierig zu sein, und ist es ja teilweise auch. Deswegen war ich da nicht so sicher, dass ich das hinkriege. Aber hat ja ganz gut geklappt.
Aber das ist interessant, weil da muss ich mal aus eigenem Interesse nachfragen, weil tatsächlich Mathe war ganz okay bei mir. Chemie habe ich super verstanden. Bio passt irgendwie, ich bin diese drei. Physik ist mir bis heute ein Rätsel. Wie kann das sein? Ich hatte Chemie-Leistungskurs, war wirklich sehr gut in Chemie. Ich hatte in Mathe eine 2. Und in Physik war es, also als ich es abwählen konnte, habe ich sofort abgewählt, weil ich war immer nur auf 4. Wie kann das sein? Was ist das Besondere an diesem? Und ich lebe das jetzt auch bei meinen Kindern, so eine ähnliche Entwicklung, und denke immer, oh Gott, Physik ist irgendwie, ist irgendwie das, oder ist das nur ein persönliches Problem?
Also das habe ich jetzt so genau nicht gehört. Bei mir kam es eigentlich über die Mathematik, dass das immer mir großen Spaß gemacht hat und aber doch was eher Anwendungsbezogenes wollte. Und da ist die Physik eben noch ein bisschen anwendungsnäher auf jeden Fall als die Mathematik. Ich fand allerdings Chemie, also da habe ich nie eine Intuition für entwickelt. Inzwischen ja. Ich glaube aber auch, also wenn man jetzt mit der Zeit haben diese ganzen Fächer Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, jetzt erkenne ich da ganz viele Verbindungen, die man als Kind ja gar nicht so erkennt. Da lernt man ja Sachen so als Inseln. Aber es gibt nicht genug Zeit, um wirklich die großen Zusammenhänge wirklich zu erfassen oder auch beizubringen, sondern man lernt insulär Wissen. Aber die Verbindungen dazwischen, sodass das Ganze wirklich richtig Sinn macht, wie die Natur sich entwickelt hat, das sind ja künstliche Grenzen zwischen den Fächern, die durch Menschen gemacht sind. Die existieren ja eigentlich nicht. Ja, ich meine, Chemie ist das Verständnis auch von Molekülen, aber Molekülen bestehen aus Atomen und das ist wieder dann die Domäne der Physik. Mhm. Also das sind ja fließende Grenzen letztlich, und das ist auch heutzutage immer mehr, dass diese Grenzen ineinander, diese Fächer ineinander übergehen. Bei DESI zum Beispiel betreiben wir inzwischen auch ziemlich viel Forschung zur Strukturbiologie und Chemie und nicht nur Physik.
Okay. Ich habe gesagt, wir müssen 2 Vorurteile, Urteile aufarbeiten. Das erste haben wir getan. Das zweite ist, und da müssen Sie mal erklären, woran das liegt, Physik und Hamburg hat immer schon eine besondere Verbindung. Ich glaube, wie viel Nobelpreisträger in Physik gab es an der Uni? 2?
Ja.
Aber auf jeden Fall, da ist Hamburg immer schon extrem weit vorn gewesen. Warum ist das so?
Ja, das ist, häufig ist es so, wenn es einmal so anfängt, dass gute Leute da sind, die ja dann auch gute Leute nach sich holen. Exzellente Leute versuchen immer, exzellente Leute einzustellen, und dadurch kann sich das so proliferieren quasi. Es hat natürlich dann auch, also der Zweite Weltkrieg hat natürlich sehr viel zerstört, insgesamt auch in der Wissenschaft in Deutschland.
Wir reden dann tatsächlich, wo das losging in der Zeit, von der Zeit vor dem Ersten,
genau,
vor dem Zweiten Weltkrieg.
Genau. Da war zum Beispiel Wolfgang Pauli hier und er hat revolutionäre Ideen entwickelt und dafür später den Nobelpreis bekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Wissenschaft in Deutschland natürlich insgesamt, lag auch in Brüchen. Und dann war es wirklich spektakulär, dass 1959 die Uni entschieden hat, Willibald Jentschke aus Illinois zu holen. Der war da Professor geworden, ein ursprünglicher Österreicher, und ihn hierher zu holen. Und er meinte aber, er käme nur, wenn er auch einen Teilchenbeschleuniger hier bauen könne. Und dann wurde ihm tatsächlich das DESI-Gelände dafür zur Verfügung gestellt, das ist der ehemalige Altonaer Flughafen. Und dann die Existenz von so einem fantastischen Zentrum, das befeuert natürlich dann weiterhin die Physik und hat es über Jahrzehnte getan, sodass wir da tatsächlich immer noch heute sehr stark sind. Zwei der Exzellenzcluster der Uni Hamburg sind letztlich in der Physik verankert.
Sie müssen nochmal erklären, welche Bedeutung dieser Teilchenbeschleuniger hat, inwieweit es sowas noch auf der Welt noch anderswo gibt und wie einzigartig das tatsächlich ist und warum das dazu führt, dass das einer, und das muss man ja leider so sagen, auch wenn die Hamburger unglaublich stolz sind, ich ja auch als gebürtiger Hamburger, Sie wahrscheinlich auch, dass es so eine schöne Stadt ist. Aber wenn man dann sich die Fakten anguckt, stellt man fest, so viele Bereiche, wo wir so weit vorne sind wie bei DESY, gibt es nicht. Warum ist das? Warum ist das so und was ist vergleichbar mit DESY?
Also DESY hat sich da auch gewandelt über die Jahre. Ich rede jetzt mal, was jetzt ist. Ja. Also jetzt ist der Witz dieser Teilchenbeschleuniger, ist es gar nicht, Teilchen zu beschleunigen. Das ist nur Mittel zum Zweck. Was passiert, wenn man Teilchen beschleunigt und um die Kurve jagt, dann strahlen sie Licht aus. Und dieses Licht ist ein fantastisches Röntgenlicht. Und das ist sozusagen der Raison d'être dieser Teilchenbeschleuniger. Jetzt dieses fantastische Röntgenlicht, das eben viele Millionen mal besser ist als beim Arzt, zu erzeugen. Und mit diesem Röntgenlicht kann man sich halt alles Mögliche angucken.
Genau. Noch nie hat das jemand so schön erklärt. Entschuldigung, machen Sie um Gottes Willen weiter. Ja.
man kann sich alles Mögliche angucken und wie man es beim Arzt dann entdecken kann, dass Menschen Knochen drin sind oder auch, was weiß ich, andere Sachen, kann man damit erkennen, Materialien zum Beispiel, wirklich genau zu studieren, was passiert in Materialien. Man kann nicht nur Fotos machen, sondern man kann auch Filme machen. Zum Beispiel Batterien. Wir können Batterien röntgen und verstehen, was passiert, wenn man Batterien entlädt. Also wenn Batterien, das können wir auch beschleunigen, dass wir 5000 Mal eine Batterie entladen und alle 100 Entladungen gucken wir uns die Batterie wieder an. Und dann sehen wir, wie sie sich verändert und können das analysieren und dadurch die Langlebigkeit von Batterien verbessern zum Beispiel. Oder die Ladungskapazität von Batterien, dass man sie schnell aufladen kann. Das wäre auch sehr interessant.
Was ja ganz wichtig ist für alle die E-Autos haben, die sagen, 20 Minuten ist ganz schön lang.
Genau.
Und 20 Minuten ist schon gut. Entschuldigung, 20 Minuten ist schon gut, aber kann noch länger gehen.
Genau. Okay. Oder auch Viren. Also während der Covid-Pandemie hat tatsächlich die Firma BioNTech, die ja den Impfstoff, den ich zumindest bekommen habe, entwickelt und hat dazu die Studien bei DESY gemacht, unter anderem.
Krass, das wusste ich nicht.
Ja, zusammen mit dem Europäischen Molekularbiologie-Labor, das auch bei uns eine Gruppe hat von 80 Leuten, und der Uni Mainz haben die da Studien gemacht, und zwar wie man diese mRNA, wenn man die einfach so, ich sag mal, reinspritzt in den Körper, dann würde sie sofort kaputt gehen und gar nicht die Wirkung entfalten kommen. Sie müsste erstmal in die Blutbahn kommen und so weiter.
Sie würden kaputt gehen, weil der Körper sie sofort zerstören würde als Fremdkörper oder weil sie so zerbrechlich sind?
Sie ist super zerbrechlich.
Okay.
Und deswegen schließt man sie in so eine Fettlösung ein, ein Lipid, und dann überlebt sie länger im Körper und kommt in die Blutbahn und kann dann tatsächlich die Wirkung entfalten, sodass sie dann wirkt.
Gibt es sowas noch, DESY? Wer sind sozusagen vergleichbare Institutionen auf der Welt?
Ja, es gibt, also unsere Anlage ist jetzt von der Brillanz der Röntgenstrahlung her tatsächlich die viertbeste der Welt.
Okay.
Wir wollen aber wieder an die Weltspitze. Waren wir auch, bis 2020 waren wir die Beste, und inzwischen gibt es jetzt bessere Anlagen in Grenoble, Chicago und Peking. Und wir haben ein Konzept entwickelt oder ein Projekt entwickelt, Petra 4, also die jetzige Anlage heißt Petra 3, und wir wollen Petra 4 bauen, um wieder voll an die Weltspitze zu kommen, und sind da auch sehr guter Dinge, dass das tatsächlich passieren wird. Es wurde sehr gut bewertet vom Wissenschaftsrat. Das ist ein deutsches Gremium, das eingesetzt wurde vom Bundesministerium, so dass wir da sehr gute Hoffnung haben, dass das kommt. Und da kann man dann die Sachen, die wir jetzt, gibt es manche Sachen, da würden wir 3 Jahre brauchen. Zum Beispiel, wenn man so einen Mikrochip sich anschauen würde, so einen, den wir ja alle im Laptop haben oder so. Wenn man sich da wirklich jedes Bauelement anschauen würde, das können wir röntgen, aber es würde 3 Jahre dauern. Mit der neuen Anlage geht das dann an 3 Tagen.
Krass. Wann hoffen Sie, dass die in Betrieb sein wird?
Mitte 32.
Mitte 32. Platz 4 auf der Welt ist aber auch ganz gut. Also,
ja, das ist ein bisschen der undankbare vierte Platz, aber das spielte bei Olympia eine größere Rolle als bei Forschungsanlagen.
Sie selber sind ja eine sehr, sehr renommierte Physikerin. Und jetzt verbessern Sie mich bitte, wenn ich Quatsch erzähle. Sie sind dann aber irgendwann gewechselt, sozusagen von der klassischen Wissenschaft auf das. Sie sind jetzt eine Wissenschaftsmanagerin, kann man das sagen? Also ein bisschen so das Schicksal, was vielleicht auch Ihr Kollege Christian Gerloff beim UKE teilt, der ein unglaublich guter Neurologe war, jetzt UKE-Chef ist, aber damit letztendlich ja sowas wie so ein CEO ist. Und natürlich dann sozusagen weiter weg von der klassischen Wissenschaft, kann man das so sagen? Warum haben Sie es gemacht? Weil Sie haben ja offensichtlich großen Spaß an der Forschung gehabt.
Ja, das ist schon so. Ich habe einfach jetzt zu viel zu tun, dass ich auch noch Eigenforschung machen kann. Die ist ja auch sehr zeitaufwendig. Man muss sich da wirklich sehr tief reinarbeiten in Themenbereiche. Und die Zeit, die habe ich jetzt nicht. Aber es ist wichtig, dass eben auch Leute Wissenschaftsmanagement betreiben, um auch den nächsten Generationen zu ermöglichen, die Forschung zu machen. Und dann wird das Leben ja auch, bleibt ja spannend. Es sind dann andere Herausforderungen, aber Forschung zu ermöglichen ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und das mache ich sehr gerne.
Trotzdem kommt ja dann hinzu, ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt als Chefredakteur des Abendblatts plötzlich sagen würde, ich werde der Geschäftsführer, dann würde ich schnell an meine Grenzen kommen und zwar wegen der mangelnden kaufmännischen Kenntnisse, die ich habe. Das ist ja bei Ihnen, wie viele Mitarbeiter hat Desi?
3000.
So, also es ist jetzt nicht ein kleines Unternehmen, was Sie da führen. Ich glaube, es ist schon vernünftig, dass an der Spitze jemand ist, der auch versteht, worum es geht, so. Aber das andere, wie schafft man sich das drauf?
Also wir führen Desi als Direktorium. Mhm. Wir sind ein Direktorium von 6 DirektorInnen. Unter anderem ist eine der DirektorInnen tatsächlich eine kaufmännische Direktorin. Und das ist absolut richtig, dass wir da jemanden brauchen mit einer hohen Kompetenz. Die hat auch BWL studiert. Die weiß, die kennt Finanzen, die kennt Einkaufsthemen, Personalthemen wirklich von der Pike auf. Und das ist unglaublich wichtig. Ja.
Weil, okay, und dann aber treffen Sie die Entscheidung auch zusammen? Oder
gut, entscheiden die tatsächlich im 6-köpfigen Gremium gemeinsam.
Sehen Sie, das haben Sie mit uns gemeinsam. Wir sind zu 7 in der Chefredaktion. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil wir einen Tick weniger Mitarbeiter haben. Ja, so. Okay. Desi, haben wir jetzt gelernt, ist weltweit vorne. Und jetzt, das fand ich interessant, sind wir auch zusammengekommen, weil Sie gesagt haben, es gibt deutliche Parallelen zwischen Spitzenforschung und Spitzensport. Die vor allen Dingen in was sich ausdrücken? In den Werten, für die beide stehen? Oder in diesem unbedingten Willen, in diesen alles zu geben für diesen einen Moment? Was sind die entscheidenden? Ja.
Also ich würde sagen, das ist tatsächlich das Streben nach Exzellenz. Ja, okay. Man will ja der weltweit Beste sein, ob man den 100-Meter-Lauf am schnellsten läuft oder ein Forschungsthema erforscht. Man will das ja wirklich die Weltspitze. Das ist der Anspruch. Man will Exzellenz. Man will auch nicht Zweiter oder Dritter sein. Man will einfach das als Erster rausfinden. Ja, und man will auch Erster werden natürlich im Sport. Wobei Olympia ja auch das Motto hat, dabei sein ist alles, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Trotzdem ist der Wille ja eben da, zumindest eine Höchstleistung zu bringen. Mhm. Das Zweite, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass Olympia verbindet ja Menschen aus aller Welt. Die Internationalität von Olympia und dass Menschen aus der ganzen Welt, auch teilweise aus Nationen, die miteinander verfeindet sind, da friedlich miteinander im Wettbewerb stehen. Und das ist in der Wissenschaft auch genauso.
Ist das tatsächlich auch jetzt so in einer Phase, also hat man dann noch Kontakte zu russischen Wissenschaftlern, zu weißrussischen Wissenschaftlern, man muss ja fast sagen, teilweise zu amerikanischen Wissenschaftlern, also ist noch ein anderes Thema, aber Sie nicken schon, russische Wissenschaftler, weißrussische Wissenschaftler, iranische Wissenschaftler, da gibt es Kontakte?
Also da muss man zwischen den, also wir haben auch russische Mitarbeitende bei DESI natürlich, also wir haben insgesamt Leute aus 75 Nationen und die kommen teilweise auch aus Ländern, mit denen wir nicht kooperieren. Tatsächlich haben wir die Kooperation mit Russland und Belarus ausgesetzt, kurz nach dem Anfang des Krieges und auch beim Iran haben wir keinerlei Kooperation, also ja.
Gut, aber die Leute sind zusammen, um es einmal kurz abzuhaken, dann kommen wir zu Olympia zurück, weil Sie ja auch in den USA gearbeitet haben. Wie sehen Sie die Entwicklung, also all das, was da passiert, wo man ja als Laie von draußen drauf guckt und sagt, das kann nicht wahr sein, weil es kann ja nicht gut sein, wenn sozusagen die großen renommierten Universitäten derart weniger Geld bekommen, derart behandelt werden von der Regierung. da kann man nicht sagen, oh, super, dann sind die in Chicago vielleicht irgendwann so schlecht. Das ist ja nicht das Interesse, sondern das Interesse ist ja, dass die möglichst, also das hat man immer, dass die, mit denen man sich vergleicht, noch besser werden, damit man auch besser werden kann, oder? Wie sehen Sie die Entwicklung da?
Ja, ja, nee, also das sehe ich tatsächlich, das ist furchtbar wirklich, was da jetzt passiert. Die Wissenschaftsfreiheit wird extrem eingeschränkt. Bei manchen Forschungsthemen sind sozusagen gar keine Fördermittel mehr da. Bei manchen Forschungsthemen könnte die auch umbenennen, also zum Beispiel zur Nachhaltigkeitsforschung, das heißt dann, glaube ich, Earth Science jetzt oder so. Ja, nee, das ist ja absolut. Also das ist meiner Meinung nach auch wirklich für die Entwicklung der USA sehr, sehr schlecht. Und da gibt es ja auch große Restriktionen, Studentinnen und Studenten aus der ganzen Welt aufzunehmen jetzt. Und das war ja für die USA eine riesige Stärke, dass sie so eine hohe Attraktivität hatten, dass junge Leute dahin kamen. Das war auch ein Standard zum Beispiel. Also ich bin auch nach der Doktorarbeit in die USA gegangen, war dann insgesamt 16 Jahre da. Und ich glaube, mehr als ungefähr die Hälfte aller Physikprofessorinnen und Professoren ungefähr kommt tatsächlich nicht ursprünglich aus den USA. Mhm. Also es ist ein riesen Anteil. Auch die Hälfte der KI-Talente in den USA kommen angeblich aus China, habe ich gelesen. Also das wird auch einfach fehlen für die USA, um wirklich ihre Spitzenstellung in der Wissenschaft zu halten, glaube ich. Und ich glaube aber auch für die Welt ist es natürlich ein riesiger Verlust, wenn die US-Wissenschaft geschwächt ist. Das ist der stärkste Player im Wissenschaftssystem bisher gewesen. Jetzt machen die Chinesen ihnen das tatsächlich schon streitig. Und wenn die geschwächt sind, dann kommt einfach die Wissenschaft nicht so schnell voran. Und dann gibt die Wissenschaft unter anderem, hat sie auch die Aufgabe, Lösungen zu Problemen zu liefern. Und dann dauert es halt länger. Und die Menschheit findet diese Lösungen langsamer. Nee, also es ist fürchterlich.
Sie sind aber aus einem anderen Grund, Sie sind aus den USA zurückgekommen nach 16 Jahren, das hatte damit nichts zu tun, sondern Sie, warum sind Sie zurückgekommen? Weil nach 16 Jahren USA mit Spitzenforschung auf einem sehr breiten Niveau?
Ja, also ich bin 2016 zurückgekommen und das ist das Jahr, in dem Donald Trump gewählt wurde.
Ah doch, okay.
Allerdings, er wurde erst im November gewählt und ich habe es schon im März entschieden. Es war aber schon damals klar im März, dass er der Kandidat der Republikaner werden würde. Und was ich schon damals, was einer der Aspekte war, also es war eine komplexe Entscheidung. Da gab es viele Gründe, auch viele private Gründe und auch berufliche. Er hat auch ein tolles Angebot hier aus Deutschland. Aber eine der Sachen war schon damals, dass es letztlich nicht möglich war, eine sinnvolle Diskussion in den USA zu vielen Themen zu führen, weil es eine so enorme Polarisierung zwischen den Republikanern und Demokraten gab, zum Beispiel zum Thema Klima. Das ist hier in Deutschland gibt es einen Konsens der demokratischen Parteien, dass Wissenschaft erstmal wichtig ist und etwas Gutes ist. Diesen Konsens gibt es da leider nicht mehr. Okay. Und das war damals schon der Fall, muss man sagen.
Oh, das ist interessant. Also das ist gar nicht nur so eine Trump-Geschichte, sondern das ist auch unter den Republikanern weit verbreitet. Gut, diese Art, wie Trump über Wissenschaft denkt?
Ja, die Tea Party ist da auch nicht, sag ich mal, viel besser. Also es gibt natürlich auch Republikaner, die sind gut. Das ist ja gar nicht die Frage. Klar. Aber leider ist die Republikanische Partei dann eben schon immer stärker abgedriftet in diese Richtung, die sehr wissenschaftsfeindlich ist. Das war, ich glaube schon 2012 oder so. Also unter der Obama-Regierung ging das auch immer weiter, dass die Republikaner immer extremer geworden sind und immer stärker polarisiert haben. Ja.
Gut für die, schlecht für die USA, gut für uns, dass sie zurückgekommen sind in eine Stadt, deren Politik ja das Gegenteil von wissenschaftsfeindlich ist, sondern nachdem jetzt sozusagen das Kapitel mit der Elbphilharmonie und die Hoffnung, Hamburg zur Musik- und Kulturstadt zu machen, auf einem guten Weg ist, macht sich Hamburg jetzt ja auf, Wissenschaftsstadt zu werden. Und da kriege ich jetzt wieder die Kurve zu Olympia, weil es soll ja in Bahrenfeld, da wo Sie sitzen, die Science City entstehen. Ne? Und die Idee ist ja, und das ist, glaube ich, auch eine Verbindung, die Science City könnte das Olympische Dorf sein. Also erst das Olympische Dorf oder, ja, je nach, doch, müsste erst das Olympische Dorf, erst das Olympische Dorf sein. Und das ist ja so, wie so viele Dinge, also so ein riesiger Vorteil dieser Bewerbung, war auch ein Grund für Sie, dass Sie in diese Lenkungsgruppe mitgegangen sind? Oder war es so gesagt Pflicht? Die Heinemann muss dabei sein, die ist da mittendrin.
Ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich wurde dann einfach gefragt, weil ich in der Lenkungsgruppe Science City Hamburg-Bahrenfeld okay. bin. Und da, das macht ja sehr viel Sinn. Also die Science City Hamburg-Bahrenfeld entwickelt sich letztlich um DESY herum oder an DESY dran, um ein Innovations- und Wissenschaftsökosystem kombiniert mit urbanem Wohnen zu schaffen dort in Bahrenfeld.
Können wir nochmal sagen, die ist nicht, irgendwann werden da wie viele Menschen leben, vor allen Dingen Wissenschaftler, wissenschaftliche Mitarbeiter und so in der Endstufe?
Oh, das weiß ich hier nicht.
Aber irgendwie so, ich glaube, ich habe sowas mit 2.500 im Kopf.
Sein.
Ne?
Ja, genau. Ja, das kann gut
Schenken
sein.
Schenken wir nochmal.
Genau. Ja. Das kann gut sein. Genau, das ist eben ein Teil, wird eben dieses Wohnen sein und das soll vorgenutzt werden als olympisches genau. Dorf. Und das finde ich auch eine super charmante Idee. Also das ist ja auch toll hinterher für die Leute, die dann da wohnen. Das war mal olympisches Dorf. Es ist auch nicht so eine Art Trabantenstadt, wie man das ja manchmal von olympischen Dörfern irgendwie kennt. Sondern es ist wirklich, also ich habe da die ganzen Zeichnungen gesehen, das sieht einfach sehr, sehr gut aus. Ja, also und das ist eben auch so nah in der Stadt drin. Also ich war auch in Paris zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Ich hatte meine Nichte war sehr turnbegeistert und hatte ich sie eingeladen und wir waren zum Turnen und zum Beachvolleyball habe ich
okay. auch die wow in Versailles. Beachvolleyball in Versailles.
Beachvolleyball war am Eiffelturm.
Am Eiffel. Ach du richtig, das war in Versailles war Pferde. Ach so, Dressur, ja, genau, richtig. Sorry, okay. genau. Ja,
ja und da, das war direkt neben dem Eiffelturm und da habe ich ja, da haben wir auch zwei Hamburger Beachvolley Wickler, glaube ich, und Thule oder so, die haben auch dann Silbermedaille gewonnen. Die habe ich auf jeden Fall gesehen.
Und das ist ja so ein bisschen diese, da ist mir beneidigt, dass sie da waren. Und ich habe immer gedacht, 2024, das war ja ursprünglich das Ziel für Hamburg bei der ersten Bewerbung. Und ich glaube, es war der Pariser Bürgermeister, der dann im Nachhinein gesagt hat, also hatte Paris den Zuschlag, gesagt hat, wir hatten große Angst, dass Hamburg sich bewirbt, weil ja in Hamburg immer 2015 alle gedacht haben, Hamburg, wie soll das denn was werden? Wir hatten große Angst, weil Hamburg sich bewirbt, dass Hamburg sich bewirbt, weil ja mit Hamburg Deutschland sich bewirbt und Deutschland halt ein guter Bewerber ist und Hamburg damals eine tolle Kampagne hatte. Und jetzt ist es ja, für mich ist es der dritte Anlauf. Also ich habe nur miterlebt, den ersten Anlauf, wo Leipzig am Ende dann in das Rennen geschickt wurde und am Ende sofort raus war. Dann kam die Sache, wo Hamburg sich selbst in die Quere gekommen ist und jetzt haben wir den dritten Anlauf. Und wir müssen jetzt mal darüber sprechen, weil wir mittendrin sind, also Ende Mai, am 31. Mai ist die Entscheidung in Hamburg, also die Bürger dürfen abstimmen. Und Sie müssen mir mal erklären, warum es eigentlich den Hamburgern, die so stolz sonst immer sind auf ihre Stadt, so schwer fällt zu sagen, jawohl, das ist die beste Stadt für Olympische Spiele in Deutschland. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass im Rhein-Ruhr-Gebiet, wo die Städte, sagen wir mal, wir müssen aufpassen, ein Unternehmen, das zu einem Essener Konzern gehört. Aber das kann man, glaube ich, sagen, die Städte nicht ganz so attraktiv sind wie Hamburg. 66% der Menschen, 2/3 der Menschen sagen, jawohl, wir wollen Olympia. Die Münchner sowieso. Warum tun sich anscheinend die Hamburger so schwer? Oder ist das ein falscher Eindruck, der gerade medial entsteht? Und in Wahrheit gibt es eine große Begeisterung für Olympia in Hamburg.
Ja, wenn ich das wüsste. Also ich weiß, ich habe jetzt gelesen, dass die Umfragen jetzt etwas besser sind inzwischen.
Ja, je nachdem. Also es gibt ja so Umfragen, wenn man nur die fragt, die auch wirklich wählen, werden die Ergebnisse besser. Also die wirklich, als wenn man alle fragt. Ne? Aber es gibt eben halt, ich kann es nur sagen, aus der, was wir so an Leserfeedback kriegen, das ist zum Teil, muss man sagen, wirklich verheerend. Okay. Und zwar sehr anti-Olympia. Ganz anders, übrigens ganz anders als 2015, wo denn ja auch damals die Mehrheit gegen Olympia war. Aber was ich mir nicht erklären kann, ist diese Menschen, diese unglaubliche Stolz auf die Stadt, wo man sagt, okay, was ist die schönste Stadt der Welt? Hamburg. So.
Ja.
Und dann stellt man sich die Frage, welche deutsche Stadt sollte Olympia kriegen? Ja, nee, wir nicht. Das bringe ich nicht zusammen gerade. Und vielleicht haben Sie noch eine andere Idee, die Leute zu überzeugen.
Ja, ich stimme dazu, ich bringe das auch nicht zusammen. Ich bin auch Hamburgerin.
Ja.
Und ich finde auch, man muss optimistisch sein. Und Hamburg kriegt ja auch immer alles hin. Mhm. Vielleicht sind die Leute, haben vielleicht ein bisschen Angst, weil es natürlich auch einige Projekte gab, aber wenige, also wie Elbphilharmonie oder Haus der Erde, wo das dann tatsächlich teurer geworden ist, als man gedacht hatte. Mhm. Das kann man auch verstehen, aber man muss ja auch sehen, dass das zwei Projekte sind in den letzten 20 Jahren, die da aus dem Ruder gelaufen sind vielleicht. Also und hier soll ja auch gar nicht so viel gebaut werden in diesem Fall. Und ich glaube, dass es eine riesige Chance ist, weil man eben auch viele Bundesmittel bekommt. Zum Beispiel in der Science City wird dann das über die U5 quasi angeboten und über die U6 wenn beides kommt. Hamburg wird einfach international noch bekannter. Ich denke, also gerade gestern hatten wir eine Veranstaltung Northern Chip Network zum Thema Mikroelektronik in Hamburg. Und da wurde mehrmals betont, dass einer der Standortvorteile in Hamburg ist die hohe Lebensqualität, dass Hamburg so weltoffen ist und internationale Leute sich hier auch sehr wohlfühlen. Und das ist doch alles, das passt doch so toll zusammen mit Olympia, dass ich wirklich hoffe, dass das Hamburg, die Hamburgerinnen und Hamburger das doch noch befürworten, diese Idee. Also ich sehe da auch wirklich wenig Risiken für Hamburg. Ich denke, das wird einfach toll und Hamburg wird das super meistern. Gerade weil ja so viel schon da ist und die Wege sind so nah und es gibt ja schon so viel Sportbegeisterung auch. Also ich bin ja, wir haben jetzt auch Marathons gelaufen oder so. Die Leute sind ja super sportbegeistert.
Also das ist ja das Verrückte. Der Hamburger Sportbund hat so viele Mitglieder wie noch nie zuvor. Wenn man sich den Marathon anguckt, ich glaube so viele Teilnehmer, also sehr, sehr hohe Teilnehmerzahlen. Der Hamburger Sportverein, ich weiß ja, dass Sie auch, sind Sie Fan oder sind Sie auch Dauerkartenbesitzerin?
Nee, ich bin Fan und Mitglied, aber ich habe keine Dauerkarte.
Genau, also ich bin ja auch Fan und Mitglied und versuche es in dieser Saison, und da muss man sagen, verzweifelt, mal einmal in dieses Stadion zu kommen.
Ja, ich war einmal.
Sie waren einmal. Wie haben Sie es gemacht?
Da haben sie auch übrigens 4-0 gewonnen oder so.
Okay, gegen Mainz war das
dann. Gegen Mainz, genau. Das war super. Das muss so im September gewesen sein. Ja, und da ging das. Also als Mitglied hat man ja ein bisschen aber inzwischen, ich komme da nicht rein.
Ich kriege immer nur, ich bin da, hab dann, sie sind eine halbe Stunde oder eineinhalb Stunden in der Warteschlange und dann kommt so nach irgendwann ausverkauft. So.
Ja.
Also was ich sagen wollte, irgendwie eine riesige Sportbegeisterung. Wir sind in allen großen, also außer Eishockey sind wir überall dabei, in den Ligen und so. Und deshalb verstehe ich nicht, dass in dem Moment, wo Olympia kommt, so eine. Und ich finde auch das Argument mit der Elbphilharmonie zieht ja eigentlich nicht. Ja, das war eine schwere Zeit. Aber seit der Eröffnung, ja, super. Oder? Und war's heute
wert.
Und was, ja. Und was würde das Ding heute kosten? 1,5 Milliarden? Ja. So, vielleicht. Also, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen aufdröseln. Sie können das nämlich ganz gut sagen, da die Hamburger ja auch denken, ach, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Hamburg ist ja so bekannt weltweit. Das ist ja immer noch ein Trugschluss. Das gilt in der Physik wahrscheinlich. Aber was erleben Sie sonst, wenn Sie weltweit unterwegs sind und sagen, ich komme from Hamburg? Und dann fragen die Leute, near Berlin? Oder was sagen die Leute?
Ja, also genau. Also in der Wissenschaftswelt, wenn ich da sage Desi, dann wissen die Leute, wovon ich rede. Genau. Auch in den USA oder China oder sonst
wo. Aber verbinden Sie das auch sofort mit Hamburg?
Nee.
Okay.
Also natürlich, wenn Sie dann mal da waren, dann verstehen Sie schon, dass das in Hamburg war. Aber da ist, sag ich mal, fast Desi bekannter dann als Hamburg in der Wissenschaftscommunity. Tatsächlich Hamburg, tatsächlich in den USA, ja, manchmal wissen sie irgendwie, aber häufig fragen die, wo ist denn das dann? Ja, und dann sagt man im Norden, ah, okay, ja, fein. Also tatsächlich ist es da nicht so bekannt. Und ich denke, für den Wirtschaftsstandort und auch Wissenschaftsstandort, natürlich ist Bekanntheit immer gut. Ja, und da... Ja, also wenn Olympische Spiele hier in Hamburg wären, das würde doch schon noch einen Riesenunterschied machen.
Das macht den aber ich weiß immer, eine These, die ich jetzt habe, ist die, ich vergleiche das gerne mit der Schlei-Region. Die Schlei-Region, die Menschen, die an der Schlei lebten, haben es ja wirklich über Jahrzehnte geschafft, die Schönheit der Schlei für sich zu behalten. Da ist nie einer hingekommen, dann kam Corona und dann brach es auf. Ich habe immer den Eindruck, dass die Hamburger am Ende dann doch unter sich bleiben wollen und das gar, sie wollen gar nicht so viele Leute, sie wollen weltoffen sein, aber so viele Leute sollen dann auch lieber nicht nach Hamburg kommen. Könnte das ein Grund sein?
Ja, gut, ich meine, es gibt ja auch das Problem, dass Wohnraum knapp ist und teuer. Das ist sicherlich, vielleicht trägt das auch dazu bei, auch, ja. Und dass dadurch, wenn natürlich immer mehr Leute herkommen und die auch noch finanzstark sind, dass das sich auf das Wohnen in der Stadt negativ auswirkt. Ja, aber es hilft ja nichts. Also man will ja ein attraktiver Standort sein. Das braucht man auch, damit die Stadt einfach auch wirtschaftlich prosperiert und so weiter. Also da muss man eben, und da tut die Stadt ja auch viel zu versuchen zu bauen weiter. In der Science City, die Wohnungen sind auch über die Hälfte sollen sozial... Genau. verträglich gemacht werden.
Genau.
Also.
Das ist ja sowieso in Hamburg, dieser berühmte Drittelmix ist ja jetzt schon da, aber klar, die Wohnungen sind teuer, aber ob sich das jetzt, ob das jetzt besser oder schlechter wird, mit oder ohne Olympia, ist die zweite Frage. Was sagen Sie Leuten wie meinem Vater, der natürlich schon ein bisschen älter, 86 Jahre alt, der aber sagt, haben wir nicht andere Probleme? Und ein Satz, finde ich, den ich von ihm seit Jahrzehnten höre und den man immer mit Ja beantworten kann, glaube ich. Es gibt immer noch andere Probleme.
Das ist tatsächlich auch etwas, was man über die Wissenschaft häufiger hört, dass man sagt, okay, es gibt so viele Probleme, die jetzt akut sind, jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die A7-Baustelle, die muss erstmal fertig gemacht werden. Aber wenn man sich nur um das Jetzt sorgt, dann hat man ja keine Zukunft. Mhm. Also man muss doch gleichzeitig einerseits in die Zukunft investieren und gleichzeitig aber auch an den heutigen Problemen arbeiten. Wenn man nur in die Zukunft investiert und an den heutigen Problemen nicht, ist natürlich auch nicht gut. Also man muss dann eine vernünftige Balance finden. Aber Olympia ist doch eine riesige Zukunftsinvestition, vor allem, weil das ist jetzt nicht meine Expertise, aber mein Verständnis ist, dass da eben auch viele Bundesmittel kommen. Es kommt natürlich auch einiges über die Eintrittskarten und so weiter rein. Und auch die Hotels und so weiter, die werden ja alle profitieren. Also das ist einfach eine Investition in die Zukunft, die Stadt noch schöner und noch lebenswerter zu machen für alle Hamburgerinnen und Hamburger.
Nun sind Sie, hier und vertreten das mit Werf und dann denkt man sich so, ja, warum passiert sowas, ist sowas nicht bisher öfter passiert? Ich weiß nicht, wie Sie die Kampagne finden für Olympia. Ich fuhr jetzt mit meiner Frau mal wieder durch die Stadt. Meine Frau war jetzt lange nicht in der Stadt und wir fuhren an einem riesigen Plakat vorbei und sie guckte sich das an und guckte sich das an und guckte sich das an und wir standen an der Ampel und sie guckte und guckte und guckte. Und dann sagte sie so nach einer Minute, ach, das geht um Olympia. Und da habe ich gedacht, das ist für ein Plakat, an dem man normalerweise ja vorbeifährt, nicht so ein gutes Zeichen. Und mir fehlt etwas, was es bei der Elbphilharmonie gab, was es beim HSV im Übermaß gibt, die Emotion gerade. Wo ist die Emotion für Olympia? Oder bin ich da nur zu kritisch, weil ich ein gebranntes Kind von 2015 bin?
Also ich habe 2015 nicht miterlebt, weil ich da noch in den USA war. Deswegen bin ich da insofern kein gebranntes Kind. Also ich fand das nicht. Ich finde die Bilder eigentlich ganz schön. Es sind doch auch die Farben der Olympischen Ringe so. Und dann sind da Sportler.
Es ist ein Slogan, den ich dann gesehen habe, irgendwie heute dritte Klasse, morgen Weltklasse. Da sage ich, yo, aber was bitte? Also ein einfaches, also ich meine ganz ehrlich, ein einfaches Olympia in Hamburg, wo sonst? Also wer so ein, also oder? Ich meine dieses, man muss doch irgendwie, ich habe immer das, und auch die Politik bringt das nicht rüber, dieses, wir versuchen viel zu erklären gerade, aber Olympia ist doch, kann man Olympia, ist schwierig zu erklären. Olympia ist doch immer so eine, wie Sie auch gesagt haben, es ist ganz einfach. Desi ist ganz einfach. Wir wollen die Besten sein. So, und bei Olympia muss es auch sein, wenn wir den Anspruch, also wenn wir können doch nicht immer nur behaupten von uns, wir haben hier die schönste Stadt Deutschlands, und wenn es dann mal wirklich zählt, wenn einer für Deutschland antreten soll, dann lass doch mal Bochum vor. Nichts gegen Bochum an der Stelle.
Ja, genau. Ich meine, letztlich ist doch eins der, also das fand ich eigentlich sehr schön, dass man gesagt hat, Olympia für alle.
Ja.
Dieses Inklusivität als Motto, dass es eben nicht nur für die Spitzensportler ist und die Funktionäre. Vielleicht ist das auch eine Angst, die sonst da ist. Sondern dass es wirklich für alle ist und dass wirklich alle Hamburgerinnen und Hamburger profitieren sollen. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Ideen, wie man das vielleicht noch verstärken könnte. Ich hatte letztens einen Freund von mir aus London geredet, der da Wissenschaftler ist und der über die Londoner Olympiade 2012 geredet hat. Und da haben sie auch eine Kampagne gemacht für Schulen in benachteiligten Gebieten, wo man auch das um olympische Werte herum Programme gemacht hat, um diese Schulen zu stärken. Und das verbinde ich auch mit dieser Idee Olympia für alle, dass es dann noch viele Ideen geben kann für, ich sag mal, Satellitenprojekte zu Olympia, die wirklich in der ganzen Stadt diese olympischen Werte nochmal stärken und alle etwas anheben.
Ich weiß gar nicht, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich denke so, die Vorstellung, nehmen wir einen anderen, wohnt dann irgendwo in Bahrenfeld und geht zu Fuß ins Olympiastadion. Ja. Was kann es Schöneres geben? Also erklären Sie und sagen Sie doch mal, wie machen Sie das bei Desi? Wie schaffen Sie es, sozusagen die Leute zu dieser Höchstleistung anzuhalten? Ich habe es nachgesehen, es sind ja unglaublich viele Menschen, die bei Desi sehr, sehr lange sind. Also offensichtlich scheinen die sich da wohl zu fühlen, trotz des Anspruchs. Wie schaffen Sie das, dass die bereit sind, da wirklich bis ans Limit zu gehen, um wieder die Nummer eins zu werden?
Ja, ehrlich gesagt, ich musste gar nichts tun. Die haben eine riesige Eigenmotivation. Also das ist wirklich faszinierend bei Desi, wie hoch die Eigenmotivation ist, da Herausragendes zu leisten. Und das geht, also wir haben natürlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ungefähr ein gutes Drittel der Belegschaft sind Leute, die wissenschaftlich arbeiten. Aber zwei Drittel der Belegschaft arbeiten entweder im technischen Bereich. Mhm. Also unsere riesigen Anlagen, die müssen ja auch designt werden, die müssen gebaut werden und so weiter. Haben wir viele Ingenieurinnen und Ingenieure, Techniker von aus allen möglichen Bereichen, Elektronik, Mechanik und so weiter. Und wir haben natürlich auch ein starkes Verwaltungspersonal, wie Sie schon meinten. Wir haben ja auch Finanzen und da brauchen wir auch hervorragende Kräfte in der Finanzabteilung. Klar. Und das ist wirklich begeisternd, wie viele Leute ja sich für, also wirklich enorm viel arbeiten jenseits dessen, was eigentlich tariflich notwendig ist, sage ich mal. Das ist einfach eine Eigenmotivation. Ich glaube, dass das daher rührt, dass sie auch wissen, dass sie zu was wirklich Besonderem beitragen. Mhm. Dass sie wirklich dazu beitragen, dass wir an der Weltspitze sind und Herausragendes leisten. Und natürlich ist es so, dass alle Desianerinnen und Desianer, so nennen sich die Desianerinnen und Desianer übrigens auch netterweise, dazu beitragen, dass wir das leisten können. Und die Ambitionen sind immer größer, als was man hinkriegen kann, muss
das,
man auch sagen.
Und das ist ja so ein bisschen so ähnlich, und deshalb sind wir gleich wieder beim Sport. Das ist ja so, wenn jemand sagt, wo arbeitest du? Und er sagt, bei Desi, ist es was anderes als, ich sag jetzt mal nichts, das ist sonst gemein. Es ist aber so ein bisschen so wie im Sport, wenn man sagt, ah, du meinst, du spielst Fußball, wo? Ist was anderes, wenn du bei Bayern München spielst oder bei Elversberg? Nichts gegen Elversberg. Und das wäre, glaube ich, das gleiche Prinzip. Und deshalb verstehe ich die Unemotionalität da nicht, wenn man sagt, Hamburg ist Olympiastadt. Also, und dazu kommt ja noch, das muss man sich ja nochmal klar machen, anders als 2015. Ich wette alles darauf, dass die Stadt, die Deutschland auswählt, auch wirklich Olympiastadt wird, weil Deutschland schlicht mal wieder dran ist. Ja. Wir sind ewige 1972 in München. Also, und das ist irgendwie für mich so ein bisschen gerade irgendwie schwer. Für mich schwer zu verstehen, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, wenn man es einmal so erlebt hat wie bei Desi, wenn man aus einer Tradition kommt und man immer oben mit dabei war und weiß, wie sich das anfühlt, dass man das weitertragen möchte. Und vielleicht fehlt dieser Aspekt irgendwie in Hamburg noch. So dieser Stolz, der sich ja sehr nach innen richtet, aber irgendwie immer auch dieses hanseatische Understatement bei sich trägt, was ja ganz sympathisch ist, was aber bei Olympia natürlich fehl am Platze. Oder?
Ja, man sollte schon dazu streben, das Beste aus sich herauszuholen, oder? Das sollte ja jeder Einzelne sagen.
Haben Sie den Eindruck, dass Hamburg das nicht immer tut? Weil da gibt es eine Riesendiskussion. Angefangen von Helmut Schmidt mit der schlafenden Schön bis hin zu, ich glaube, Andreas Dressel und andere, auch Olaf Scholz, die immer gesagt haben, wir müssen aufpassen, dass wir nicht selbstgefällig werden. Bei Ihnen nicht, aber.
Also, gut. Ja, also weiß ich nicht, das habe ich, also gut, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich kommen Sie aus einer Gegend, wo sich das Thema nicht stellt, ne? Weil bei Ihnen es immer darum geht, ganz vorne mit dabei zu sein.
Genau, also es muss natürlich immer finanzierbar sein. Das ist ja klar, dass man da abwägen muss und man will ja nicht nur in einer Seite spitze sein und in den anderen allen total schlecht. Ja, also dass man da eine Balance finden muss, ist ja normal. Und ja, und da, also soweit ich das sehe, hat Hamburg das bisher ganz gut hinbekommen. Im Moment ist jetzt auch etwas Druck, insbesondere auf die Budgets zum Beispiel der Hamburger Universitäten, was ich natürlich sehr beklage.
Ja, genau. Wie beobachten Sie das? Weil wir reden darum, es ist noch gar nicht lange her, dass wir gefeiert haben, dass sozusagen die Exzellenz-Uni weitere 7 Jahre. Und das war eine interessante Veranstaltung, weil es kam mitten in die Phase rein, wo es hieß vom Senat, wir müssen jetzt sparen. Sogar, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber der ASTA, also der Studierendenausschuss, sogar, ich glaube, ein bisschen übertrieben, davor gewarnt hat, in Hamburg zu studieren, weil die Uni kaputt gespart wird.
Ja, gut, ich bin da jetzt nicht direkt befasst. Wir sind hauptsächlich Bund finanziert, 90%, 10% auch der Stadt. Aber das ist festgelegt, also wir sind da nicht direkt betroffen. Ich bekomme es natürlich mit und das macht mir natürlich Sorgen. Es ist tatsächlich so, dass Hamburg sich wirklich toll entwickelt hat in den letzten 10 Jahren, sage ich mal. Und tatsächlich mit jetzt 5 Exzellenzclustern, 4 an der Uni Hamburg, einer an der TU, wirklich toll sich entwickelt hat und der Exzellenzstatus. Und ich hoffe sehr, dass da Lösungen gefunden werden, sodass das jetzt nicht irgendwie einbricht. Ja, also das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Auch für DESI. Wir haben sehr viele gemeinsame Professuren zwischen DESI und der Uni Hamburg und der teilweise auch mit der TU. Und unsere Doktoranden, Postdocs, die profitieren enorm dafür, dass wir auch so eine gute Universität hier haben. Und deswegen ist das wichtig, dass das erhalten bleibt.
Wenn man nur bei DESI abstimmen würde über die Frage, ob Hamburg sich um Olympia bewerben, was glauben Sie, wie viel Prozent wäre es da? Gibt es da eine andere Einstellung zu sowas, ne? Zu Spitzensport, Spitzenleistung?
Ich weiß es natürlich nicht. Also ich würde schon.
Niemand kann Ihnen das Gegenteil auch beweisen. Insofern können Sie irgendwas sagen.
Aber die Leute, mit denen ich geredet habe, sind immer ziemlich begeistert, muss ich sagen. Also ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich 2/3, aber ganz generell, also vielleicht 2/3 sich dafür entscheiden, hoffe ich mal. Muss natürlich auch jeder selber wissen. Ja. Generell sind die Desianerinnen und Desianer optimistisch und blicken auch zuversichtlich in die Zukunft.
Und ich hoffe auch, dass das, weil das war für mich immer das, was ich an Hamburg so toll fand, war dieser Optimismus und nach vorne gucken und positiv nach vorne gucken. Und deshalb hoffe ich, dass man sich zumindest die Chance erhält, weil das kommt ja auch noch hinzu, wenn man sich das Konzept sonst anguckt. Also wenn man mal von der Begeisterung in der Bevölkerung, von der wir noch nicht wissen, wie sie ausgeht, vielleicht ist es auch alles ganz entspannt, dann ist es schon ein sehr, 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 sehr konkurrenzfähiges.
Absolut.
Und das könnte dazu führen, dass Hamburg in der Welt eben, dass man dann künftig, wenn sie irgendwo sind, sagen, ich komme von DESI, hattet ihr nicht auch die Olympischen Spiele? Wobei, dann sind Sie wahrscheinlich schon im Ruhestand.
Ne? Da bin ich sicherlich schon im Ruhestand. Aber ich denke auch, vielleicht ist auch eine der Sachen, die auch Sorgen machen, dass während der Olympischen Spiele das Leben sehr, sehr schwierig ist. Aber es sind ja erstens nur ein paar Wochen.
Genau.
Und zweitens, also ich war in Paris hier, wie gesagt, ich fand das total entspannt, das war wirklich gut. Die haben den Autoverkehr dann natürlich schon sehr stark reduziert. Ich hoffe aber, dass das dann auch nicht zu groß, also es gibt ja auch sowieso einen ganz gut ausgebauten ÖPNV in Hamburg und so weiter. Und viel wird ja auch Homeoffice ermöglicht, dass das, also die Kolleginnen und Kollegen, ich kenne auch viele, die in Paris arbeiten, die hatten sich zwar auch vorher Sorgen gemacht, fanden es aber dann eigentlich völlig in Ordnung. Und ich habe das auch als positiv empfunden, die Erfahrung da in der Metro rumzufahren und von einer Sportstätte zur nächsten.
Und wir reden ja auch dann von dem Jahr 2040, wo ja Hamburg dann klimaneutral sowieso sein muss. Vielleicht haben wir dann gar nicht mehr so viele Autos auf den Straßen. Und wenn, dann sind es vielleicht Autos, die ganz leise sind, es ist nicht mehr so laut und so. Stimmt, ich habe auch von Freunden aus Paris gehört, die dann damals eigentlich vorhatten, die Stadt zu verlassen, es dann aber nicht getan haben und sich dann sehr gefreut haben, dass sie es nicht getan haben, weil es halt relativ entspannt ist. Wobei immer alle sagen, dass Olympia, ist interessant, dass man dann nicht so den Riesen, also touristisch ist das nicht viel anders als sonst. Weil ja auch zum Beispiel in den großen Städten auch sonst viele Leute in den Sommermonaten sind. Frau Heinemann, wir gucken. Letzter Tipp, Sie geben einen Tipp ab. Wie viel Prozent werden es am Ende in Hamburg?
63%.
Das ist
besser. Ich bin auch optimistisch.
Ja, besser kann man nicht enden. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.